Herzlich willkommen zur 43. Off the Path Podcast Folge und herzliche Grüße aus dem Dschungel in Costa Rica. Wir sind vor ein paar Tagen in diesem wahnsinnigen Land in Zentralamerika angekommen und sind total fasziniert, es ist total geil hier. Wir reisen hier zurzeit mit einem Land Rover Defender von Nomad America rum und das Land ist genau richtig für das Auto. Oder das Auto für das Land? Egal, es ist auf jeden Fall extrem cool. Es gibt endlos viele nicht asphaltierte Straßen. Wir fahren mindestens durch einen Fluss oder größeren Bach am Tag und schlafen an einsamen Stränden in unserem Dachzelt. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade rüberbringen kann, wie geil es hier ist, aber es ist extrem cool. Auf jeden Fall ein richtig krasses Kontrastprogramm zu Kanada, was nicht weniger abenteuerlich war. Also das muss ich mal dazu sagen, Kanada war auch extrem geil. Und ich hoffe, dass Lino und ich es schaffen, bald mal eine Abenteuerhappen-Folge über unsere Kanada-Abenteuer aufzunehmen. Das Projekt Abenteuerhappen zieht sich so ein bisschen. Wir finden gerade nicht so viel Zeit dafür. Aber wenn ihr dem Ganzen etwas auf die Sprünge helfen wollt, dann schreibt mir auf Twitter unter s-canaves, C-A-N-A-V-E-S wird das buchstabiert, mein Nachname. Und ich zeige und lese Lino diese Tweets vor, damit da endlich ein bisschen mehr Druck entsteht und wir ja, endlich mal wieder eine neue Folge aufnehmen. Das Feedback von euch war eigentlich ziemlich gut und deswegen wäre es ja eigentlich ganz schön, wenn wir damit weitermachen würden. Apropos Kanada, hierzu ist am Sonntag ein 10.000-Wörter-Beitrag auf Off the Path erschienen, wo wir unsere Reise super detailliert aufgeschrieben haben. Also durchlesen lohnt sich. Und nun von einem Dschungel zum nächsten. Und zwar dreht sich heute alles rund um den Amazonas. Denn Dirk vom Reiseblog planetenreiter.de hat sich einen Traum erfüllt und ist den Amazonas mit den öffentlichen Verkehrsmitteln runtergefahren. Man kann es natürlich auch mit einer Kreuzfahrt machen, dann kostet es mehrere tausend Euro. Und er hat halt eben mit den Öffentlichen gemacht und für ziemlich günstig. Und Start war in der Stadt Iquitos in Peru. Und dann ging es kurz nach Kolumbien und dann weiter bis ans Ende, ein paar tausend Kilometer flussabwärts in die Stadt Manaus in Brasilien. Die Folge ist ziemlich detailliert und Dirk gibt unglaublich viele Tipps, wie ihr das auch und für sehr günstig nachmachen könnt. Also hört sich nach einem echt coolen Abenteuer an. Und die ganzen Links zu der Folge findet ihr wie immer auf Off the Path unter dem Kurzlink www.offthepath.com/Folge043. Jo, und nun ganz viel Spaß mit dieser Folge.
Willkommen zum Off the Path Podcast. Auf Off the Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel Buddy und Abenteuer Junkie, Sebastian Canaves.
Herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast Folge aus Nicaragua für mich und der Dirk ist heute als Gast. Der, wo sitzt du gerade, Dirk?
Ja, hallo, in Frankfurt am Main sitze ich.
Sehr schön, also eine ordentliche Distanz zwischen uns und dank dem Internet sogar hier in Nicaragua. Wir haben gerade vor der Sendung schon ein bisschen rumgescherzt, dass das funktioniert. Internet ist in Nicaragua kein großes Problem, aber Strom ist das größere Problem und ab und zu gibt es solche Blackouts. Ich hoffe, dass wir diese Folge in einem Rutsch aufnehmen können. Dirk, in Frankfurt haben wir hoffentlich kein Problem mit dem Internet, aber über den Ort, an dem du warst und über den wir sprechen, da war das mit dem Internet nicht so sicher. Du warst im Amazonas unterwegs.
Ganz genau, im Amazonasgebiet und in drei Ländern, wenn man das dann nochmal genauso machen will. Das Ziel war, den Amazonas runterzufahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das wollte ich immer schon mal machen, vielleicht als Kind schon, keine Ahnung, aber jetzt habe ich mir sozusagen den Traum erfüllt. Und es war für mich auch irgendwie immer klar, den Fluss runterzufahren, nicht rauf. Man kann ihn auch rauffahren natürlich. Das ist irgendwie Geschmackssache, denke ich. Ich wollte ihn runterfahren. Und zwar von Iquitos in Peru sollte es gehen bis nach Manaus in Brasilien.
Cool. Peru, Ecuador, Brasilien?
Peru, Kolumbien, Brasilien.
Ah, okay.
Ja, das ist so, glaube ich, so die 1-Million-Dollar-Frage. Kolumbien hat 100 Kilometer Uferlinie am Amazonas. Die haben sie sich irgendwann mal im 19. Jahrhundert bei einem kleinen Krieg erobert von den armen Peruanern und pflegen jetzt ihre 100 Kilometer Flusslauf sehr gewissenhaft und haben da auch ein sehr schönes Örtchen hingebaut übrigens. Das ist so ein kleiner Geheimtipp, glaube ich. Aber vielleicht fange ich an, wo die Reise angefangen hat, nämlich in Iquitos in Peru. Und das ist auch schon ziemlich exotisch, meine ich.
Ja, sehr gerne. Schieß los. Was gibt's dort? Was kann man dort machen?
Also Iquitos liegt im Norden von Peru, das liegt im Regenwald und gilt als die größte Stadt unseres Planeten, die keine Straße in die Außenwelt hat. Nach Iquitos kann man also nur mit dem Flugzeug und mit dem Schiff fahren.
Krass.
Es gibt zwar Straßen in Iquitos, auch aus Asphalt sozusagen, aber man kann mit dem Auto nicht von woanders in Peru hinfahren. Also man muss hinfliegen oder mit dem Schiff hinfahren. Wir sind von Lima aus hingeflogen. Da gibt es mehrere Fluggesellschaften, die ja ziemlich easy hinfliegen. Kostet so 100 € ein Flug einfach und dauert 2 Stunden. Und dann kann man mit einem schönen kleinen Flugzeug mit ein bisschen peruanischer Coca-Cola sozusagen. Die Inka-Cola kriegt man im Flugzeug, fliegt man dahin und dann landet er mitten im Dschungel auf einer kleinen Piste. Das ist eine Rollbahn und so eine Art Turnhalle davor, das ist der Flughafen von Iquitos, dann ist man da. Und in Iquitos selber gibt es auch so gut wie keine Autos. Da gibt es so eine Art Tuk-Tuks. Die Leute, die in Asien gewesen sind, die kennen das. Das sind so kleine Motorräder mit einem Zweiersitz hinten drauf, wo man dann nebeneinander sozusagen als Passagier sitzen kann. Die fahren in Iquitos umher. Und die holen einen vom Flughafen ab.
Sehr cool.
Und da das Übliche halt, verhandeln, was es kostet, dann brettert man mit dem Tuk-Tuk in die Innenstadt. Iquitos ist relativ groß, fast so groß wie Frankfurt, um die 500.000 Einwohner.
Wow, also ist eine so große Stadt, die halt von der Außenwelt total abgeschottet ist.
Absolut, und die liegt auch wirklich mitten im Dschungel drin. Also das ist schon ziemlich sensationell. Es ist zwar auch jetzt schon Zivilisation, aber die Straßen und wie die Stadt so aussieht, das ist schon so ein bisschen so Frontierstadtmäßig, also wie so eine Grenzstadt irgendwie. Und das Gefühl hat man da immer noch, weil wie gesagt, es gibt kaum Autos, nur diese Rikschas. Und es ist auch alles so ein bisschen, sieht aus wie aus so einem, ja, wie so eine mexikanische Grenzstadt aus einem Hollywood-Film. Nur ein bisschen sieht das da aus. Es liegt direkt am Fluss. Man kann also mit kleinen Booten, es sind mehrere Flüsse, die sozusagen um Iquitos herum dort in den Amazonas münden. Man kann also auch tolle Bootstouren da machen und es ist schon relativ nah am Wasser sozusagen und nah im Wald. Also man kann wirklich ohne jetzt riesengroßen Aufwand schon mal Faultiere gucken gehen oder Papageien oder mit kleinen Booten die Flüsse dort entlang schippern. Das ist relativ einfach organisierbar.
Cool, jetzt bist du da angekommen und hast dich dann sofort in dein Abenteuer gestürzt und bist in Amazonas, der ist ja 7000 Kilometer lang, ne?
Ja, genau, der Amazonas, ja. Der Amazonas ist an sich wirklich unfassbar groß, dieser Fluss, nicht nur lang, sondern auch tief und breit. Das ist schwer zu realisieren, man muss es gesehen haben. Eine Sache habe ich mir gemerkt, die kann man auf Wikipedia, glaube ich, nachlesen. Der Amazonas hat so viel Wasser zusammen wie die nächsten 7 größten Flüsse der Welt.
Okay, krass.
Das muss man mal sacken lassen. Und wenn man dann mal da runterfährt, dann kann man das so annähernd verstehen. Aber die Größe auch dieses Gebiets, Amazonien, der Regenwald, und das ist schon wirklich ziemlich spektakulär. Um mal auf den, wie kommt man denn jetzt auf den Fluss und wie kann man ihn hinunterfahren, zurückzukommen? Es fahren von Iquitos an die Grenze von Peru mit Kolumbien und Brasilien, fahren Schnellboote. Es fahren nicht diese Amazonas-Dampfer, wie man diese aus Filmen kennt. Die fahren auf dieser Strecke nicht mehr. Es fahren dort nur noch so lokale Schnellboote. Da gehen so circa 30 Leute rein und dann sitzt man in so 2 Gang 2 Sitzen in so einem kleinen Schnellboot. Das ist auch überdacht. Und die sausen dann von Iquitos direkt losgehend den Fluss runter bis zur letzten Urbanisation von Peru an der Grenze zu Kolumbien und Brasilien. Der Ort heißt Santa Rosa. Das heißt, wenn man in Iquitos ist, dann kann man dort in ein lokales Reisebüro gehen. Da hängen schon riesengroße Schilder immer raus, wann das nächste Boot abfährt, also auf Spanisch natürlich. Wenn man jetzt montags meinetwegen da ist, hängt dann halt ein Schild, da steht drauf Mittwoch, also Miércoles, fährt das nächste Boot nach Santa Rosa. Und dann kann man da reingehen und kauft sich ein Ticket. Und am Mittwoch muss man dann morgens um 5 an der Mole im Hafen von Iquitos stehen. Und da gibt es dann so eine Art Onboarding-Prozess, weil da wird nochmal das Gepäck kontrolliert und das Ticket wird kontrolliert. Und dann geht es morgens um 5.30 Uhr mit dem Schnellboot in Iquitos den Fluss runter.
Krass, wie lange dauert so die Fahrt zum Beispiel?
Die Fahrt dauert bis nach Santa Rosa, das ist dieser finale peruanische Grenzort, dauert 9 Stunden. Ist aber nicht langweilig. Es gibt natürlich wahnsinnig viel zu sehen. Das Boot fährt ziemlich schnell. Also das sind so 400 Kilometer und da braucht das so 9 Stunden, 8,5, je nach Wetterlage. Witzigerweise fuhren 2 Boote los, als wir da waren, und das zweite haben wir irgendwann verloren, aber witzigerweise die Leute ein paar Tage später wieder getroffen, und die waren zum Beispiel 3 Stunden mit Motorschaden auf dem Amazonas liegen geblieben. Interessant, aber ich meine, Abenteuer ist Abenteuer. Ja. Das kann natürlich passieren, dass da was kaputt geht, weil da im Amazonas fließt sehr viel so kaputte Bäume und Blattwerk und Inseln aus Gras, und dann kann das die Schraube verstopfen vom Schiff, und dann liegt das erstmal. Das kann schon passieren, ja. Es ist aber, ich finde es jetzt nicht gefährlich. Die sind da ganz gut, die Leute, die das machen, die sind da recht firm und haben das alles ganz gut im Griff. Und auf dem Booten ist auch eine Toilette. Und es gibt auch was zu essen und zu trinken. Das ist relativ einfach dann, aber es ist genug da. Also verhungern muss man nicht, man muss auch nicht unbedingt Essen oder Getränke mitbringen. Die haben da an Bord eigentlich genug da.
Also diese Schnellboote, die sind halt entsprechend ziemlich groß, ne?
Die sind, ja, naja, wie groß werden die sein? Die sind vielleicht so 20 Meter lang.
Ja. Also wie viele Passagiere passen da rein?
Ja, so 30 Leute, schätze ich mal, passen da drauf. So groß sind die nicht, aber es geht genug Gepäck drauf. Und die sind halt schnell. Ja. Die sausen schon ganz schön den Fluss runter, muss man sagen.
Also 50, also es sind ja so ungefähr, also durchschnittlich 50 km/h, mit dem sie über das Wasser fahren. Und das ist eigentlich ziemlich schnell.
Und das ist ziemlich schnell.
Flussabwärts, ne? Also.
Richtig, flussabwärts. Aufwärts dauert es doch sehr viel länger. Die fahren natürlich auch flussaufwärts, aber da dauert's 12 Stunden, meine ich, den Fluss bergauf. Ja. Die steuern halt relativ viele kleine Örtchen auch zwischendurch an. Das ist das, was ich jetzt unter den Schauwerten zusammenfassen würde. Die steuern halt kleine Siedlungen an, so ganz kleine Dörfer, 15 Häuser mit einem Pier am Flussufer, und dann steigen Leute aus. Es wird relativ viel Gepäck hin und her transportiert, eingeladen, ausgeladen. Das geht aber immer ratzfatz.
Aber werden diese Orte automatisch angefahren, oder muss da erst jemand am Steg stehen und winken oder jemand im Boot sein und sagen, ich möchte da bitte raus, oder werden die einfach angefahren?
Sehr gute Frage. Ich glaube beides. Die werden angefahren, die Leute stehen tatsächlich da und winken, und dann wird hingefahren, aber auch die Leute im Boot sagen dem Kapitän Bescheid oder den Jungs von der Crew, ich muss im Dörfchen XY mal aussteigen. Und dann fährt er dahin und dann kann man da aussteigen. Also das funktioniert schon. Wer jetzt, man fährt auch an diversen Lodges vorbei, wer in so eine Dschungellodge will, aber die haben meistens ihren eigenen Fahrdienst. Also das muss man jetzt nicht unbedingt mit so einem öffentlichen Boot machen. Was da an den Orten jetzt, wovon die Leute leben, die leben vom Wald. Da gibt's im Prinzip keine touristischen interessanten Punkte. Also nicht, dass ich wüsste, die Orte sind auch so klein. Das sind ein paar Häuser im Wald im Prinzip. Mehr ist das nicht. Und die meisten fahren doch dann tatsächlich bis zur Grenze runter, also bis Santa Rosa. Das heißt, das ist die Trifrontera auf Spanisch, also das Dreiländereck, wenn man so will. Kolumbien, Peru, Brasilien. Und da kann man dann aus dem Schnellboot aussteigen und ist dann in Santa Rosa auf der peruanischen Seite. Das ist dann auch ein relativ kleiner Ort. Der ist für Traveler eigentlich nur wichtig, weil man dort den Ausreisestempel bekommt. Wenn man in Südamerika eine Grenze verlassen und die nächste überqueren will, muss man immer einen Ausreisestempel von dem Land davor haben, wo man ausreist, und einen Einreisestempel im nächsten Land muss ich mir dann woanders holen, an der Immigration. Das heißt, in Santa Rosa hole ich mir den Ausreisestempel für Peru. Das ist das Wichtige dort. Da muss man sich von diesem Punkt, von dem Landungssteg, das ist mitten im Wasser übrigens, also nicht wundern. Jetzt im Sommer ist das Wasser relativ hoch. Wenn die Trockenzeit ist am Amazonas, dann liegt diese Landungsstation an Land. Also der Fluss hat relativ hohes Gefälle, abhängig von der Regenzeit. Da ist er dann nochmal vor der Regenzeit so 10, 15 Meter tiefer als nach der Regenzeit.
Boah. Das ist, das ist ein riesengroßer Unterschied.
Das ist ziemlich gigantisch und im Prinzip müsste man nochmal hinfahren.
Das ist ja ein zwei-, dreistöckiges Haus.
Ja, das ist, ist wirklich faszinierend. Ich habe jetzt den Fluss natürlich gesehen, als er sozusagen fast voll war. Jetzt auch interessant, wenn das Wasser sozusagen dann so im Mai, April, Mai, Juni ist es sozusagen relativ hoch. Da kann man auch, wer das Taschengeld dafür hat, mit Kreuzfahrtschiff runterfahren. In einem Rutsch von Iquitos bis zur Mündung des Flusses im Atlantik. Wird immer um diese Jahreszeit angeboten, kostet aber, ich meine, so 10.000 Euro pro Nase.
Krass.
Ja, ist aber ganz witzig, dass es das gibt und dass so ein relativ großes Schiff den Fluss, es gibt keine Stromschnellen oder irgend sowas oder Schleusen.
Also kannst du in einem Rutsch durchfahren.
Man kann in einem Rutsch durchfahren.
Ja, krass. Also 10.000 Euro ist ein ordentlicher Preis für diese Strecke. Bist du bis zur Mündung durch? Nee, du bist da bis nach Manaus bist du gefahren.
Bis Manaus.
Von Manaus bis zur Mündung sind es ja auch nochmal irgendwie so 2.000, 3.000 Kilometer, ne?
Ja, ich meine, es sind 1.500 Kilometer nochmal von Manaus bis zur Mündung. Man kann auch jetzt mit den öffentlichen Booten bis zur Mündung fahren, bis Santa Rem oder bis Belém. Das sind die beiden großen Städte sozusagen am Unterlauf des Amazonas in Brasilien. Wenn man Lust hat und Zeit, kann man das machen. Diese öffentlichen Boote, mit denen wir jetzt bis Manaus gefahren sind, die fahren bis Santa Rem und Belém auch weiter.
Cool, dann lass uns gleich mal über diese Preise sprechen. Also nochmal diese 10.000 Euro in Relation stellen zu dem, was du ausgegeben hast. Aber das machen wir gleich. Dann von Santa Rosa kommst du ja dann erstmal nach Kolumbien.
Richtig, nach Letizia in Kolumbien. Das ist auf der gegenüberliegenden Seite von Santa Rosa. Da fährt dann, sind ein paar Jungs mit Booten, die holen einen ab, die fahren einen da zu der Immigration in Peru, zeigen, wo die Immigration ist. Da geht man hin, kriegt seinen Stempel, fährt mit einem Boot wieder zurück und dann fahren die über den Fluss rüber nach Letizia. Man kann auch in Santa Rosa bleiben natürlich, das ist aber eher ein bisschen spartanisch. Nicht so wirklich malerisch, möchte ich mal sagen. Letizia ist so ein kleines Grenzstädtchen von den Kolumbianern. Das hat Charme, das hat wirklich einiges zu bieten. Das ist sehr, sehr nett und da kann man es aushalten. Die meisten Traveler fahren auch nach Letizia rüber. Das Immigration Büro ist am Flughafen. Als wir zum Beispiel am Flughafen angekommen sind, wir sind dann auch mit so einem Tuk-Tuk wieder zum Flughafen gefahren. Der Tuk-Tuk-Fahrer meinte treuherzig, klar, er passt auf unser Gepäck auf, hier kann ja nichts wegkommen. Also haben wir unser Gepäck dann vor dem Flughafen im Tuk-Tuk gelassen, sind in den Flughafen rein, in das Immigration-Büro von der kolumbianischen Immigration. Da saßen dann die Senores, saßen in ihrem Büro, das war klimatisiert und hatten einen gigantischen Fernseher an der gegenüberliegenden Wand hängen. Dort lief das kolumbianische MTV mit so Heavy-Rock, mit so Metal-Videos. In dem Büro. Das fand ich eigentlich ziemlich witzig und ziemlich lustig. Das haben die da geguckt und die waren auch entsprechend gut drauf und dann kriegt man seinen Einreisestempel und unser Rikscha-Mann war mit dem Gepäck natürlich auch noch da und dann fährt er einen, wenn man sich ein Hotel oder eine Pension oder ein B&B oder ein Airbnb ausgesucht hat, also die Breite von Unterkünften ist relativ groß in Letizia, dann fährt einen der Tuk-Tuk-Fahrer sozusagen direkt vom Flughafen in das Hotel.
Ziemlich interessant finde ich daran eigentlich, dass ihr ja das Land, ihr seid eingereist in das Land und habt euch erstmal frei bewegt, bevor ihr euch den Stempel geholt habt. Ne? Also ihr wurdet nicht direkt an der Grenze angehalten, genau, und habt die Immigration durchgemacht. Das ist,
Es gibt keine Grenzkontrollen dort. Also der Tagesverkehr zwischen den drei Ländern funktioniert unkontrolliert sozusagen. Also es gibt keinen Grenzposten in dem Sinne. Man landet dann in Kolumbien, in Leticia, an der ganz normalen Hafenmole, wo auch die örtlichen Boote abfahren und die Leute, die dort wohnen, ihre Geschäfte mit Booten und Zubringer und Hinbringer und von hier nach dort fahren erledigen. Dort landet man an und da warten dann die Tuk-Tuks wie bei uns die Taxis. Und wenn man jetzt auch am nächsten Tag sich, wenn man abends ankommt, kann man auch am nächsten Tag sich noch den Einreisestempel besorgen. Da guckt da keiner so genau.
Das ist cool.
Ja, das ist eigentlich ziemlich easy. In den Reiseführern, finde ich, ist das manchmal ein bisschen stressig erklärt und es wäre irgendwie da auch gefährlich und man soll aufpassen, kann ich jetzt nicht so recht nachvollziehen. Das war alles extrem entspannt. Kolumbien sowieso, die sind da gut drauf. An jeder Ecke steht zudem ein Polizist in Leticia. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das irgendwie stressig sein soll. Das Gleiche gilt dann, wenn man jetzt mit dem Amazonasboot sozusagen losfahren will. Das geht nämlich dann nur vom brasilianischen Teil aus. Das heißt, ich muss dann von Leticia noch nach Brasilien rüber, muss wieder den Ausreisestempel bei den Jungs am Flughafen besorgen, muss dann mit dem Tuk-Tuk nach Brasilien fahren. Das ist auch wieder eine offene Grenze. Da steht dann irgendwo ein Schild: Hier ist jetzt Brasilien. Dann ist man in Brasilien im Örtchen Tabatinga. Ich glaube, die Brasilianer sprechen das ein bisschen anders aus. Tabatinga, sowas ähnliches sagen die. Aber ist auch egal, jeder weiß, was gemeint ist. Und dort muss ich dann mir mein Bootsticket besorgen für den Amazonasdampfer sozusagen. Denn das bekomme ich auch nicht in den Reisebüros in Leticia.
Okay, interessant. Also nochmal, wenn du in Leticia bist, also du fährst gar nicht diese 100 Kilometer auf dem Amazonas, sondern überquerst direkt die Grenze rüber nach Brasilien und fährst dann erstmal ein paar Meter mit dem Auto weiter, bis du wieder am Amazonas bist? Oder wie funktioniert das? Also
nö, die 100 Kilometer, die Kolumbien hat, die sind auf der nördlichen Seite des Flussufers und Peru ist auf der südlichen Seite vom Flussufer, parallel sozusagen. Der Fluss ist die Grenze und irgendwann hört dann Kolumbien auf und dann fängt Brasilien an.
Ah, okay.
Das heißt, in Santa Rosa muss ich nur über den Fluss rüber nach Leticia. Das sind so, ist da relativ breit. Man kann nicht das andere Ufer sehen, also es ist schon ein Stück zu fahren. Es sind vielleicht so 500 Meter oder ein Kilometer. Schwer zu sagen, man kann die Entfernung relativ schlecht abschätzen,
aber über Wasser. Das muss man aber auch mal gesagt haben, ne? Also egal ob 500 Meter oder 1000 Meter, ist ziemlich breit für einen Fluss.
Ja, der Fluss ist, wie gesagt, schon, der ist manchmal noch breiter. Also manchmal ist der, schätze 3-4 Kilometer breit.
Also er wird das schon richtig zu einem See.
Ja, da ist, manchmal sieht man das andere Ufer wirklich nur ganz, ganz entfernt und weiß dann zwar, da ist jetzt Regenwald, aber die Bäume sind so winzig klein, weil die so weit weg sind, dass man, das ist wie ein See, ja, wie ein großer See.
Krass.
Ja, also das Leticia ist mit so einem kleinen Einbaumboot von Santa Rosa aus zu erreichen, das ist überhaupt kein Problem. Braucht man sich auch keine Gedanken machen, dass man da irgendwie verschüttet geht, weil der Fluss so groß ist, ist wirklich kein Ding. Und Leticia und Tabatinga, die sind auf dem Land zusammen. Das heißt, von Leticia nach Tabatinga kann ich mit so einem Tuk-Tuk fahren und muss nicht mehr den Fluss überqueren.
Mhm. Cool.
Und in Tabatinga muss ich mir mein Ticket besorgen für das große Boot. Die Slowboats oder die Barcos Lentos, wie man dort sagt, die langsamen Boote sozusagen. Es gibt für allen Betrieb, flussaufwärts, flussabwärts, auch nochmal so Schnellboote, aber die haben keine Kabinen. Da sitzt man nur drin und wir wollten ja mit so einem Boot mit Kabine fahren. Und das sind dann diese Amazonas-Dampfer, die man so aus den Filmen kennt. Dampfer sind das natürlich keine mehr, die fahren mit Dieselantrieb mittlerweile. Und da muss ich aber nach Tabatinga an die Mole, heißt das. Und da ist so ein kleines Schiffsterminal und dort kann man sich das Ticket kaufen und die sagen einem auch, wann die Boote fahren. Die Fahrpläne, die gibt es zwar, aber man kann sie zum Beispiel nicht über einsehen übers Internet oder man kann auch nicht buchen übers Internet. Das heißt, man muss tatsächlich in Tapatinga am Terminal auflaufen, dort an dem kleinen Kiosk sitzt eine Lady drin und die sagt dir dann, wann das Boot fährt, wann das nächste Boot fährt und wie lange es braucht und was es kostet.
Okay, cool. Und wie oft fahren diese Boote?
Die fahren so alle 2 Tage, grob gesagt. Es gibt mehrere Boote, also es ist nicht nur eins oder zwei, es sind mehrere. Die fahren so Montag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag, so ungefähr fahren die. Also man kommt schon relativ zügig wieder weg aus der Gegend. Man muss nicht eine Woche auf das nächste Boot warten.
Okay, und also die Chancen, dass ein Boot ausgebucht ist und man lange warten muss, sind also nicht gegeben?
Kann ich mir jetzt nur ganz schwer vorstellen, weil ja doch relativ, es gibt auch für die eiligen Menschen und die sich's leisten können, es gibt auch Flugbetrieb ab Tapatinga und Letizia nach Bogota oder nach Manaus. Also die es eilig haben, nehmen den Flieger. Und die Zeit haben oder nicht so viel Geld, die nehmen halt das Boot, beziehungsweise die zwischendurch aussteigen müssen das Boot nehmen. Denn das langsame Boot hält auch wieder zwischendurch ab und zu mal an. Es gibt zwei, ich kann ja mal was sagen, wie man muss das Boot bar bezahlen. Das heißt, ich muss mit brasilianischem Geld dort an der Mole in Tapatinga das Ticket bar bezahlen. Es gibt zwei, drei Banken dort, die haben auch Geldautomaten, da kann ich mir Geld ziehen. Das funktioniert ganz gut. Die haben ein Limit, ich meine, es ist ein 800 reales Limit. Das Ticket kostet 1100 für eine Kabine. Mhm. Das heißt, ich muss dann halt Bargeld ziehen an der brasilianischen Bank und weil das Limit 800 reales nur erlaubt, muss ich halt dann mehrfach ziehen. Das ist so ein bisschen, das ist aber überhaupt kein Thema. Der Tuk-Tuk-Fahrer wartet. Die Tuk-Tuks heißen übrigens Motocarros dort. Der Motocarro-Fahrer wartet und fährt einen dann wieder zum Ticket-Office zurück. Dann kann man dort bar bezahlen. Ist also auch ziemlich easy.
800 Reales, wie viel ist das umgerechnet?
Das sind so 200 Euro. Das Ticket in der Kabine von Tapatinga nach Manaus kostet so 250 Euro. Das beinhaltet die Kabine, da ist ein Bett drin, da hat man seine eigene Toilette und sein eigenes Waschbecken und die eigene Dusche. Und die Fahrt dauert 4 Tage und 3 Nächte und hat in den 4 Tagen auch Vollpension mit drin. Es gibt eine sehr lustige kleine Kabine, wo man das Essen zu sich nehmen kann. Da gibt's 3-mal am Tag Essen zu etwas kuriosen Zeiten, wie ich fand. Und ich habe auch kein einziges Mal gefrühstückt, weil Frühstück ist um 6 Uhr morgens. Dann ist Mittagessen ist um 12 und Abendessen um 16 Uhr.
Okay.
Und da sammeln sich dann auch die Mitfahrer.
Es hat wahrscheinlich damit zu tun, ne? Also das ist wahrscheinlich mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Und wahrscheinlich ist Amazonas, wird wahrscheinlich die Sonne auch so gegen 5 Uhr aufgehen und gegen 5 Uhr unter, oder?
Nee, die geht ein bisschen später unter. Die geht so gegen 7 unter.
Oh, okay.
In der Gegend rum. Ich kann dir nicht sagen, warum die Essenzeiten so sind, wie sie sind. Ich habe allerdings vorher natürlich ein bisschen recherchiert und habe mal geguckt, welche Blogger sind denn da runtergefahren. Die waren so ähnlich, die Zeiten. Also auf den Booten, auf den anderen Booten waren die auch so. Keine Ahnung. Das Essen war auch ein bisschen, wie soll ich sagen, war schon auch speziell. Wir sind Vegetarier, für uns war es sowieso sehr speziell. Wer Fleisch isst, der hat kein Problem in Brasilien. Ansonsten muss man als Vegetarier dann die Beilage essen. Da gab es Reis und Nudeln zu so Fleischstücken. Das gibt es mittags und abends. Und morgens, weil ich ja nie gefrühstückt habe, kann ich es nur vom Hörensagen sagen. Morgens gibt es so Eibrötchen. Das gibt es ja in Südamerika auch ganz gerne. Das ist so ein flaches Weißbrot mit so einem, mit so einer Art Tortilla dazwischen. Das gibt es morgens mit Kaffee.
Mhm. Ihr habt zu zweit in so einer Kabine geschlafen. Kostet es dasselbe oder kostet es extra?
Nee, man bezahlt die Kabine, also nicht pro Nase, sondern pro Kabine zahlt man das.
Also 1200 waren das.
Genau, also so knapp 250 Euro für die gesamte Reise. Die Kabine ist sozusagen die Luxusvariante, Luxus in Anführungsstrichen, weil die Kabine ist wirklich sehr, 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 sehr basic. Ist so halbwegs sauber. Da ist wirklich nur, das sind Metallwände und da ist ein Bett drin und das war's. Sonst ist nichts mehr drin. Kein Stuhl, kein Tisch, kein Haken an der Wand, gar nichts. Ich habe immer so eine portable Wäscheleine dabei, weil wir waschen zwischendurch auch meistens irgendwelche Sachen oder wenn man mal was aufhängen will und so. Die habe ich dann durch die Kabine gespannt und das war eigentlich ganz schön. Da konnte man ein bisschen was hinhängen, die Handtücher und so weiter. Die muss man übrigens auch mitbringen, Handtücher. Also wer Kabine auf dem Amazonasboot, da ist wirklich nichts drin, außer der Matratze. Duschgel und so Sachen muss man auch mitbringen.
Okay, also
Das
einfach alles mitbringen, ist alles sehr spartanisch.
Sehr spartanisch, ja.
Ja, sehr gut. Kurz zurück zum Geld abheben noch, weil ganz interessant, Gebühren muss man fürs Geld abheben bezahlen?
Ich habe so eine Kreditkarte, die keine Gebühren kostet bei Bargeldabbuchung. Ansonsten ist das natürlich immer abhängig von der Kreditkarte, die man hat, was es für Gebühren kostet.
Welche hast du da?
Ich habe eine von, darf man den Namen sagen?
Ja, klar.
Von N26.
Ja.
Das ist so ein Fintech-Startup. Die werben damit, dass ihre Kreditkarte, ist eine Debitkarte, ich korrigiere mich, ist eine Debitkarte. Die Debitkarte kostet keine Gebühren weltweit. Und ich habe eine Kreditkarte, die kostet allerdings Gebühren, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel.
Also mit der kannst du halt abheben und du kriegst deine Gebühren zurück.
Mit der Debitkarte von der N26 hat es in dem Fall gar keine Gebühren gekostet. Das geht ziemlich gut und ist ziemlich easy und funktioniert eigentlich auch immer. In Südamerika ist es manchmal ein bisschen schwierig mit den Karten und auch nicht wirklich logisch. Also was in Peru funktioniert, ob Visa oder Mastercard oder Debitcard oder manchmal geht auch die EC-Karte, muss nicht bedeuten, dass das woanders dann auch wieder funktioniert. Der Tipp für Südamerika ist, immer eine europäische Bank aufzusuchen, also zum Beispiel eine spanische, die haben da oft Filialen, aber in Brasilien zum Beispiel ist dann Glückssache, ob es geht oder nicht. Man sollte mehr als eine Variante dabei haben von einer Kreditkarte.
Ist bei uns genauso. Also bei Lino und mir, wir reisen ja auch sehr viel und wir haben drei Kreditkarten und ich glaube auch drei verschiedene EC-Optionen dabei, nur für den Fall der Fälle. Eine Kreditkarte ist wirklich nur eine Notfallkarte, wo halt nur ein paar hundert Euro drauf sind für den Fall, dass keine andere funktioniert. Immer ein ganz guter Tipp für solche Länder, also Brasilien, Peru, Kolumbien oder halt auch hier, wo wir jetzt gerade so zum Beispiel sind, so Nicaragua, Costa Rica, die Gegend ist auch immer ein bisschen schwer an Geld zu bekommen.
Ja. Muss man, glaube ich, im Hinterkopf behalten, dass man manchmal halt vor den Geldautomaten steht und die nicht funktionieren. Das ist richtig.
Ja, hat dann eigentlich nichts damit zu tun, dass das Geld, dass das Konto leer ist oder leer geplündert worden ist, sondern einfach nur, dass die Karte nicht akzeptiert wird, dass der Bankautomat leer ist manchmal.
Richtig.
Ja, solche
das
Sachen.
Das muss jetzt nicht nur am Ende der Welt in Letizia oder in Tabatinga sein, ist mir auch schon am Flughafen von Lima passiert. Da geht mal die Mastercard, mal geht die andere Karte. Dann gibt es Banken, die Royal Bank of Scotland hat einen Automaten am Flughafen in Lima. Das geht dann meistens.
Ja.
Also das ist kurios, muss man halt ausprobieren. Das ist auf Glückssache.
Okay, cool. Sehr gut zu wissen. Auf eurer letzten Tour nach Manaus wart ihr 3 Nächte und 4 Tage unterwegs.
Richtig.
Was habt ihr auf dem Boot gemacht? Also ihr habt es nicht verlassen, ne? Ihr seid durchgefahren.
Genau, wir sind durchgefahren. Unser Ziel war ja Manaus. Das Boot ist tatsächlich, es gibt noch, sollte ich erwähnen, man kann natürlich auch in der Hängematte auf dem Boot reisen. Das ist dann auf dem Zwischendeck. Dort schlagen die Locals dann auch ihre Hängematte auf. Das sind so Haken an der Decke. Da kann man seine Hängematte hinhängen. Das kostet wesentlich weniger. Ich weiß jetzt nicht genau, was es kostet, aber es ist sehr viel preiswerter. Und da teilt man sich halt die Toiletten und die Duschen. Das ist teilweise dann auch noch mit Essen, ohne Essen, ist dann halt, je nachdem, was man da für ein Budget mitbringt. Man kann sich da natürlich auch Essen und Getränke mitbringen. Und es gibt aber auch an Bord einen kleinen Kiosk. Der hat Getränke, der hat so kleine Snacks, Chips und solche Sachen. Und der hat auch zum Beispiel Zahnpasta und Duschgel und sowas dabei. Also falls man was vergessen hat, was man da noch irgendwie brauchen müsste, dann kann man das da besorgen. Aber Handtücher zum Beispiel, die muss man mitbringen. Also gerade auch für die Hängematten, für das Hängemattendeck. Und ansonsten, was macht man die 4 Tage dort? Ja, wenn man will, kann man brasilianische Soaps gucken. Das fand ich sehr nett an Bord. Waren immer ein paar Leute, die jeden Abend um 19 Uhr sich so eine ganz spezielle Soap angeguckt haben. Also da gibt's Fernsehempfang. Und die haben sich dann immer um 19 Uhr abends auf dem Oberdeck versammelt und haben ihre Soap geguckt. das fand ich irgendwie schon ziemlich putzig. Das hat mir gefallen. Und ansonsten kann man da eigentlich nichts machen. Also es gibt kein Bordunterhaltungsprogramm oder so. Man kann mit anderen Leuten quatschen, man kann sich ein Buch mitnehmen und lesen. Aber die Landschaft ist natürlich so sensationell, dass ich habe eigentlich da stundenlang nur geguckt. Es ist zwar relativ eintönig, will ich nicht sagen. Es ist ja nur Regenwald im Prinzip und Wasser, was man dort sieht, und Himmel. Aber das ändert sich oft von den Farben, von den Lichtverhältnissen. Der Regenwald hat verschiedene Arten von Bäumen, die mal vorherrschen, sodass man mal den Waldbestand sieht, mal den. Das Boot ist manchmal sehr nah am Ufer, manchmal sehr weit entfernt. Es gibt Inseln im Fluss, dann ist es wieder sehr nah, dann ist es mal mitten im Fluss und 3 Kilometer rechts, 3 Kilometer links, so kommt es einem vor, ist nur Wasser zu sehen. Das ist schon ziemlich speziell. Also das ist aber schon ziemlich spektakulär irgendwie auch. Wir hatten auch einen Gewittersturm, wir hatten Regen, wir hatten 45 Grad Sonne, es waren alle Wetterarten mit dabei und zwischendurch hält das Boot auch an. Also wer will, kann auch zwischendurch aussteigen. Es gibt ein paar größere Orte, wo es anhält. Und das Boot ist aber tatsächlich für die Locals dort ein ganz normales Verkehrsmittel. Das heißt, da sind Leute umgezogen, die hatten ihr Hab und Gut dabei und haben es ins Boot verfrachtet von ganz kleinen Orten, wo das nachts um 3 Uhr anhielt. Ich werde dann gerne wach und guck mal raus, weil ich immer das Hin und Her so interessant fand. Am letzten Tag hielt das Boot gar nicht mehr an. Da ist es im Prinzip nonstop durchgefahren, hielt nur noch mal kurz an und hat ein paar Leute direkt in ein Boot abgelassen, also gar nicht mehr irgendwie an einen Bootsteg angefahren, sondern es ist hat ein paar Leute in so ein ganz kleines Zubringerboot runtergelassen mit Koffern und Gepäck und allem. Das war ziemlich spannend. Und ist dann am letzten Tag bis Manaus ist es quasi durchgefahren, hat nicht mehr angehalten. Ob man an den Orten aussteigen will, da gibt's auch, die sind teilweise recht groß, also da gibt's auch Läden und Geschäfte, so wie ich das sehen konnte vom Boot aus. Und wer will, kann natürlich aussteigen und da 2 Tage ein bisschen chillen und dann das nächste Boot nehmen. Das geht natürlich auch.
Cool. Weißt du ungefähr, was man für Aktivitäten dann rund um diese Orte machen kann und erleben kann?
Ich weiß nicht, ob die Orte auf Traveler oder auf Touristen oder Reisende eingerichtet sind. Ich schätze mal, man wird sich einen Guide nehmen können und einfach mal durch den Wald laufen oder mit dem Bootchen die Seitenarme befahren. Der Amazonas hat ganz viele kleine Zubringerflüsse, die wirklich sehr, sehr nett sind. Und jetzt kleiner meine ich so in der Größe des Rheins. Ist da, glaube ich, kleiner. Aber das lohnt sich schon, auch in die reinzufahren. Wir haben das in Iquitos gemacht. Das ist wirklich sehr lohnenswert. Und dann mal in die Seitenarme zu fahren. Und das ist so ein bisschen wie den Everglades, sieht aus. Wenn man ganz viele so verschlungene Seitenarme von Wasser. Das ist schon ziemlich toll. Touristisch mit Ausflügen ist mehr so in der Gegend um Iquitos natürlich und im Dreiländereck Letizia. Da gibt es viele Ausflugsorganisatoren, die halt so Touren in den Dschungel machen.
Ja, also für mich zum Beispiel beim Reisen ist ja immer ganz wichtig die Natur und ich glaube, dass man das bei dieser Reise, die ihr da quasi gemacht habt, auf jeden Fall sehr, sehr nahe kommt der Natur. Ne? Habt ihr denn besonders viel Wildlife gesehen?
Man sieht natürlich viele Vögel, Papageien, die hört man auch immer, wer am Rhein lebt oder das kennt die Papageien. Am Rhein gibt es ja auch Papageien, in Wiesbaden zum Beispiel. Ich höre die Schreie der Papageien und weiß immer, es sind Papageien, weil ich die von zu Hause quasi kenne. Die gibt es da auch, die kleinen grünen Papageien. Und man kann auch, es gibt so sogenannte Sanctuaries, so Schutzstationen, wo verletzte Tiere aufgepäppelt werden. Das ist ziemlich spektakulär, weil da sind die Tiere schon, ich befürchte, die sind die ganze Zeit dort und die sind so ein bisschen zum Geld einnehmen, werden die dort benutzt, werden aber sehr gut behandelt und für die Leute, die dort leben, ist es natürlich eine sehr einfache Methode, ein bisschen Geld zu kommen. Es gibt da sonst nichts, außer dem Wald. Die Leute leben vom Wald und vom Fischen und haben dann so kleine Privatzoos teilweise gebaut. Und da kann man dann die Faultiere sehen und die Baumstachler und die Wasserschweine und die Ocelots und die ganzen Papageien. Ist auch für Fotografen ganz schön, weil da kommt man sehr nah an die Tiere ran. Im Dschungel selber ist es ziemlich schwierig, nah an Tiere heranzukommen, weil die eigentlich dort, wo die Menschen sind, sind eigentlich keine Tiere. Ist so meine
also
Erfahrung.
Habt ihr bei eurer Fahrt habt ihr jetzt nichts am Ufer sehen können?
Nein, da sieht man nichts. Man sieht Delfine, wenn man Glück hat, sieht man Delfine. Die gibt es relativ oft. Es gibt zwei Arten von Delfinen im Amazonas, die grauen und die rosanen. Und die grauen, die sind so klein, die sind vielleicht nur so einen Meter, die sieht man relativ schlecht oder nur die Flosse. Die rosanen tauchen manchmal auf, die sind ziemlich groß, die sind so 2 Meter, wenn die ausgewachsen sind, schätze ich mal. Da habe ich zum Beispiel auch nachts, habe ich an der Reling gestanden, weil das Boot in so einem Seitenarm anlegte und da schwamm ein rosa Delfin vorbei und den habe ich gesehen. Aber ansonsten ist man ja relativ weit vom Ufer entfernt, also da sieht man nichts. Der Wald ist auch undurchdringlich, also da kann man nichts sehen. Der ist, auch wenn da jetzt ein Faultier sitzen würde, ich glaube nicht, dass man es sehen würde.
Ja, cool.
Es bleiben halt diese Sanctuaries, die kann ich aber dann mit den Ausflügen, mit so Ausflugsbootchen, kann ich die anfahren. Dann gebe ich denen eine kleine Spende den Leuten, die kümmern sich da um die Tiere und lassen sie angeblich auch wieder frei, wenn sie aufgepäppelt sind. Aber da habe ich halt auch mal die Chance, die haben ein paar domestizierte Tiere. Da kann ich auch mal ein Faultier aus der Nähe angucken. Das ist sonst eigentlich nicht möglich, weil die Faultiere immer auf den Bäumen sind.
Ja, sehr cool. Jetzt lass uns mal kurz, wir sind schon hier sehr, sehr lange unterhalten wir uns, viel länger als die durchschnittliche Folge. Du hattest erzählt, dass die Amazonasdampfer, die ja zur Hochsaison, also Mai, Juni, Juli, glaube ich, meintest du, von Iquitos bis an die Mündung fahren und dann um die $10,000 oder Euro kosten.
Ja, richtig.
Was hast du oder was habt ihr für eure Reise bezahlt? Ihr wart wie lange unterwegs insgesamt? War das 10 Tage?
Knapp 2 Wochen dort in der Gegend, ja. Also das Schnellboot von Iquitos nach Letizia bzw. Santa Rosa, das kostet 40 Euro pro Person, meine ich. So 200 Soles. Ich glaube, das sind so 40 Euro. Das Boot, das brasilianische Boot mit der Kabine kostet, hatten wir schon gesagt, kostet so 250 Euro für 2 Leute zusammen in einer Kabine, also nicht pro Person, inklusive Essen und allem. Die Hotels bzw. Unterkünfte dort, Kolumbien ist relativ preiswert, Peru mittlerweile auch. In Kolumbien zahlt man so für ein normales Essen abends, wenn ich jetzt in Letizia oder so, da zahlt man so 10, 12 Euro umgerechnet. Ein Kaffee oder ein leckerer Fruchtsaft, den man da in der Gegend bekommt, der kostet 1 Euro. Die Preise in Peru sind auch so ein bisschen teurer als Kolumbien. Brasilien ist so wie ein bisschen teurer als Peru dann. Da zahlt man so 15 Euro für ein Abendessen. In Brasilien haben wir zum Beispiel nur 30 Euro fürs Hotel bezahlt. In Kolumbien hat das Hotel 80 gekostet, 80 Euro. Es gibt aber auch preiswertere Unterkünfte dort. Es gibt Hostels dort. Es gibt Backpacker-Unterkünfte und es gibt Airbnb-Zimmer.
Sehr cool. Also wir sind, grob geschätzt, also ist man mit in 2 Wochen so mit 1000 Euro gut dabei und hat viel erlebt, gut gelebt und deutlich günstiger unterwegs als mit einem Kreuzfahrtschiff.
Definitiv. Die Qualität dort ist sehr hoch. Also ich finde, Südamerika hat sehr viel zu bieten. Es ist kein Massentourismus dort. Man ist da immer relativ alleine. Die Leute sind sehr, sehr nett. Ich finde es auch nicht gefährlich oder stressig. Man wird eigentlich nie angequatscht oder belästigt. Die Preise sind sehr zivil. Mit anderen Worten, ist extrem angenehm und sehr, sehr lohnenswert. Und man bekommt sehr viel für sein Geld als Reisender.
Sehr gut. Wenn ich jetzt diese Reise machen möchte, wo kann ich mich denn, also außer in diesem Podcast natürlich, wo du halt unglaublich viele Infos preisgegeben hast, aber gibt es irgendwelche besondere Webseiten, Blogs, Reiseführer, die du empfehlen könntest?
Es gibt da nicht sehr viele Webseiten. Mein eigener Blog natürlich, da habe ich die Reise relativ für jede Etappe sozusagen geschildert mit vielen Fotos und auch die Preise und so alles dazu geschrieben, wo man das kaufen kann, wie man es bucht und so weiter.
Sehr gut, die erwähnen wir natürlich am Anfang oder am Ende der Folge, aber
genau,
sag sie jetzt nochmal.
Das ist der planetenreiter.de, da ist unter den Ländern, kann man das sehen, Peru und Kolumbien sieht man die Etappen von der Amazonasreise.
Also du hast es aufgeteilt in drei Beiträge.
Ich habe eine Sammelseite, da ist ein Banner rechts, da steht, da ist so ein Toucan drauf, also nicht zu übersehen. Hier ist die Amazonasreise, da kann man draufklicken, da sieht man alles auf einmal.
Cool.
Ansonsten gibt es nicht so viel Ressourcen im Netz. Es gibt ein paar amerikanische Blogger, auf YouTube gibt es auch ein paar schöne Videos, wo die Kabine gefilmt haben. Ich bin nicht so der Filmer, ich fotografiere mehr. Es gibt aber eine amerikanische Blogger-Lady, die hat ein sehr schönes Video auf YouTube eingestellt. Wenn man da irgendwie eingibt, Slowboat, Amazon, dann findet man das und die zeigt die Kabine ganz schön. Das fand ich sehr hilfreich zu Anfang, für mich jetzt selber.
Okay, perfekt. Auf jeden Fall super Infos. Die Sachen verlinken wir alle in den Shownotes unter dieser Folge. Und ja, ich glaube, ich habe meine ganzen Fragen durch. Du hast unglaublich viele Informationen gegeben. Das hilft auf jeden Fall sehr. Und an dieser Stelle bleibt einfach nur noch ein ganz großes Danke für deine Zeit, für deine Infos. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank.
Ne? Super. Lieber Dirk, bis bald.
Ja, hat Spaß gemacht.
Tschüss. Das war die 43. Off-the-Path-Podcast-Folge. Ein bisschen länger als sonst geworden, diese Folge, aber sie ist super detailliert und ja, diese ganzen Infos wollte ich euch nicht vorenthalten, deshalb konnte ich irgendwie nicht so nach 20, 30 Minuten Schluss machen, weshalb es ein bisschen länger geworden ist. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ja, also schön, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Mehr zu diesem Amazonas-Abenteuer findet ihr auf Dirks Blog auf planetenreiter.de und natürlich auf Off the Path unter www.offthepath.com/Folge034. Dort findet ihr alle Links und Links zu den YouTube-Videos und zu Dirks Blog natürlich und ja, vielen weiteren Infos, die da hilfreich sein könnten. Und ja, nächste Woche spreche ich mit Nicole über ihre sechsmonatige Auszeit vom Job und warum sie statt 6 Monate am Stück zu verreisen eher viele kurze Reisen gemacht hat und immer wieder nach Hause nach Berlin gekommen ist und ja, wie der Einstieg in Deutschland und im Job wieder war nach 6 Monaten Auszeit. Es bleibt also spannend und bevor ich jetzt hier Schluss mache, noch einmal der Aufruf, wie jede Woche natürlich, schickt mir doch bitte gerne eine Mail an podcast@offthepath.com mit euren Themenvorschlägen. Egal, ob ihr dabei sein wollt und was zu erzählen habt oder einfach nur ein Wunschthema habt, worüber ihr gerne was hören würdet, dann würde ich die Leute halt entsprechend hier einladen und halt entsprechend im Podcast behandeln. Ich freue mich immer von euch zu hören, egal über welchen Kanal. Und wenn ihr dann immer noch eine weitere Minute Zeit habt, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr diese Folge mit Dirk auf iTunes und Co. bewertet. Und das war's jetzt wirklich. Tschüssi aus Costa Rica und bis bald.
Das war wieder eine Off the Path Podcast-Folge. Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.